Vielleicht haben wir auch eine andere Meinung, was Testen angeht. Das
Oh
weiß ich
Gott,
nicht.
oh Gott. So
Sehen
ein
wir ja
strenger
vielleicht
Blick.
gleich.
Vielleicht bist du der falschen Meinung, was Testen angeht. Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit dem Kevin. Hallo Kevin.
Ja, hi.
Und über das schöne Thema Testcontainer und ob wir dieselbe Blick auf Tests haben, ne?
Ja, ich bin gespannt.
Genau, haben wir gerade nämlich schon im Vorgespräch gesagt, dass es ja sein könnte, dass wir ganz unterschiedlich da drauf gucken und dann können wir ja mal uns das Ganze, des ganzen Themas annehmen. Bevor wir aber so richtig loslegen, Kevin, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ja, also ich bin der Kevin Wittek, auf Twitter als @kiviv oder @kiview, wie auch immer man das aussprechen möchte. Und ich bin im Moment Softwareentwickler bei Codecentric, habe davor mehr in der Security-Ecke gearbeitet bei GData in Bochum. Komme aus dem Ruhrgebiet, bin auch großer Ruhrgebiets-Fan, bin zusammen mit anderen wie Sandra, Thomas, Georg und Matthias Organisator oder Co-Organisator der Softwareskammer Ruhrgebiet. Und bin einer der Test-Containers-Maintainer, deswegen vielleicht auch ganz gut geeignet, hier bei dem Thema mit dir darüber zu reden. Und außerdem spiele ich noch ganz gern Gitarre. Sieht man auch, wenn man dann mal auf mein Twitter-Profil geht.
Wie lange spielst du schon Gitarre?
Puh, ja, seit ich so 15 war, ne? Und jetzt, was würde ich jetzt sagen? Also so ungefähr 15, 16 Jahre und jetzt weiß man auch, wie alt ich bin.
Ja, Kevin, du bist auch wieder Kollege von der Codecentric, noch gar nicht so lange dabei, ein paar Monate, glaube ich, ne?
Ja, ja. Ich hab ja mal gelernt in Interviews, weil man nie weiß, wann die ausgestrahlt werden, bei Podcasts dann ja vielleicht das Gleiche, soll man sich nicht auf Zeiträume referenzieren, aber sagen wir seit diesem Jahr im Januar, falls die Folge noch dieses Jahr ausgestrahlt wird.
Sie wird doch, das ist definitiv, in anderen Podcasts bin ich da schlechter, aber hier schaffe ich das. Sagen wir auch direkt, die Folge ist am 22. März 2019 aufgenommen worden. Jetzt können wir Zeiträume erwähnen.
Ja, gut.
Ja, also bist du Softwareskammer, bist auch ein Softwarecrafter.
Genau, Softwarecrafter. Software Craftsman, wie auch immer.
Ja, wir hatten eben noch, also für euch vor zwei Wochen, für mich vor ein paar Minuten noch die Folge mit Sandra und Benjamin und da war ja auch Software Craftman und Software Crafting das Thema. Ich frage mich auch gerade, ob ich, wenn jetzt wirklich zwei Wochen rum wären, ob ich noch so über das Thema reden würde. Mal schauen, was passiert. Wir haben da ja eine Meinung zu gehabt. Vielleicht ganz interessant, was ist denn für dich Software Craftman oder Software Crafter? Warum bist du das?
Ich finde, das ist nicht wirklich anders wie Agile in der ursprünglichen Definition von Agile, wie ich das eigentlich auch verstehe, mit den technischen Aspekten drin, die man auch zum Beispiel bei dem Extreme Programming stärker ausformuliert findet. Ich finde, das ist einfach Softwareentwicklung, mit der Qualität, die nötig ist, um konstant gute Qualität zu liefern, gute Arbeit zu liefern. Ich finde, das ist also eigentlich ist das auch gar nicht so besonders. Es sollte selbstverständlich sein. Ist es natürlich nicht. Aber ich finde, dieser Arbeitsmodus sollte der Standard sein und nicht umgekehrt. Es sollte nicht was Besonderes sein, dass man diesen Software-Craftsmanship-Ideen folgt. Ja.
Ja, sehe ich genauso. Ist auch sagt ja auch ein bisschen, es sagt ja was über das aus, wie man seine Arbeit sieht und auch wie man sich weiterbildet und arbeitet, ne? Ich finde, das ja, wäre schön, wenn es viele gäbe, ja.
Darf ich mal eine ganz gewagte These?
Ja, los, raus
also
damit.
Eigentlich ist die schon fast zu gewagt. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll.
Ja, doch,
ich sag's einfach mal. Ich habe das Gefühl, zumindest in Deutschland vielleicht, der durchschnittliche Softwareentwickler ist unterdurchschnittlich. Und das durchschnittliche Softwareprojekt ist sogar schlechter als unterdurchschnittlich. Das klingt jetzt hart, aber so nehme ich es manchmal wahr.
Ja, ich kann das. Ich habe witzigerweise habe ich sofort Projekte und Leute vor Augen. Also wofür die Leute aber nichts können. Das muss man immer sagen.
Nein,
das ist immer so ein Kind deines Umfelds. Also ja. Ich glaube, wenn du in einer Firma bist in der es nicht möglich ist, sich weiterzuentwickeln und vielleicht hast du nicht die Möglichkeit, so einfach da rauszugehen, warum auch immer, dann ist es natürlich schwierig, das zu schaffen, ne? Und ich glaube, wir haben zum Beispiel hier so ein gutes Umfeld, dass wir uns leichter entwickeln können und leichter uns um diese Themen kümmern können. Ne? Also wir reden jetzt schon über unterschiedlichen Blicken aufs Testen. Ich war schon in Projekten, in denen abgestimmt wurde, ob überhaupt getestet wird.
Ja, ja.
Und es ist mit einer Stimme Mehrheit ausgegangen. Ja? Also deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Die Frage ist, wie kriegt man denn die Leute da raus?
Also es ist auch schon ein Ausbildungsproblem, denke ich. Ich meine, die klassische Softwareentwickler-Ausbildung in Deutschland geht ja normalerweise einen akademischen Weg, also irgendwie Bachelor, Master und so. Und die sind auch gar nicht pauschal schlecht, diese Studiengänge. Aber das wäre jetzt halt irgendwie eine Fehlannahme, davon auszugehen, dass man in diesem Studium auf das echte Arbeitsleben als Softwareentwickler vorbereitet wird. Das wird man nämlich gerade nicht, finde ich. Also man lernt schon zum Teil viel und wenn man Glück hat und die richtigen Projekte hat oder irgendwie den richtigen Nebenjob, lernt man auch Softwareentwickler zu sein. Aber diese normalen Aspekte für qualitative Arbeit, das lernt man im Studium nicht. Dafür ist auch nicht die Zeit da und da gibt es auch keinen, der das betreuen könnte. Weil wenn man im akademischen Umfeld viel unterwegs ist, dann kennt man die Probleme aus der normalen Industrie vielleicht auch gar nicht und kann das gar nicht vermitteln.
Ich habe das Gefühl, da ist man teilweise technologisch ein bisschen hinten dran, aber auch methodisch. Das technologisch kann ich noch verzeihen. Also zum Beispiel war bei mir an der Uni, aber es ist jetzt schon ein paar Jährchen her, ich erzähle jetzt, ne, Opa erzählt Geschichten vom Krieg, ahnt das Ding überhaupt. Überhaupt ahnt und Ivy da im Einsatz zu haben, das war schon, ne, Rocket Science. Und viele Problematiken, die ich mit Maven, Grail und sowas jetzt einfach löse, wurden entweder gar nicht gemacht. Es war gar nicht so schlimm, wenn du nur Ahnt gemacht hast und hast ein paar Jars da irgendwo reingezogen. Und andere Probleme, da wusste ich gar nicht, dass es Tooling dafür gibt. Und dasselbe war methodisch. Also ich wurde noch in meiner Diplomprüfung über den Software-Lebenslauf ausgefragt. Ja, und dann auch über Wasserfall und alles. Da war Scrum so eine, oder XP war das noch. Das war dann mal in einer Vorlesung mal erwähnt. Oh, Rocket Science, ne? Und dann kam ich zur Firma. Und da war das erstmal ein richtiger Crashkurs, was ich durchgemacht habe, ja, weil ich auf einmal gemerkt habe, oh, das ist ja noch so viel Tooling und so viele Dinge, mit denen ich mich noch beschäftigen muss. Und wo man sich dann reinfuchsen muss. Und damals habe ich das Glück gehabt, dass ich Kollegen hatte, die mir da geholfen haben, reinzukommen. Aber ich kann das unterschreiben. Also an der Uni, das Handwerkszeug lernst du nicht unbedingt. Vielleicht ist das in manchen Unis nicht besser. Nicht
zwangsläufig, ja.
Ja, also ich kenne auch Unis, wo es besser ist, wo sie auch vielleicht industrienäher sind. Was du rausziehen kannst, ist, glaube ich, so ein bisschen die Denke, also diese analytische Herangehensweise an Themen ist so ein Ding. Und was ich auch oft sehe, wenn du Kollegen hast, die von der Uni kommen, die kennen Patterns besser oft, ne? Also die Programmierpatterns, die kennen vielleicht auch, was Algorithmen angeht, so ein bisschen besser sich aus, was dann manchmal helfen kann. Also du musst jetzt nicht jedes Mal deine eigene Listenimplementierung runterhacken, aber wenn du schon mal darüber nachgedacht hast, wie man eine eigene Listenimplementierung machen würde, hilft dir das vielleicht in anderen Szenarien auch nochmal so ein bisschen. Aber dafür ja, mit Tooling, Technologien, aktueller Programmiersprache ist das vielleicht ein bisschen dünner.
Ich meine, was du gerade auch gesagt hast, du bist von der Uni gekommen und hattest Kollegen, die dich gut irgendwie aufgenommen haben oder eingearbeitet haben, wie auch immer. Na, das ist ja auch ein Glücksfall, wenn sowas passiert. Es ist ja vermutlich ist der Standard, du kommst als Junior irgendwo rein und dann gibt es vielleicht ein minimales Onboarding, aber im Prinzip wird dann gesagt, ja komm, du arbeitest jetzt die und die Tickets ab, du kommst dann dahin, du guckst, ja, wie könnte ich das lösen, du guckst links und rechts, wie der Code da aussieht und baust das danach und das wurde vielleicht auch schon richtig scheiße gebaut.
Genau.
Und dann, dann lernst du halt, dann gewöhnst du dir so einen schlechten Stil an.
Ja, weil du es nicht besser kennst. Also ich kenne Leute, die sich selber wegen der Dauer, der sie arbeiten, als Senior bezeichnen oder die sagen, oh, ich bin nächstes Jahr dran, dann werde ich offiziell Senior bei uns in der Firma, weil das ist was, das wird irgendwie, keine Ahnung, verliehen, keine Ahnung. Ne? Und dann sprichst du mit denen und sagst so, hey, kennst du eigentlich Spring? Nö, was ist das? Und dann denke ich aus meiner Blase heraus, wie kann man denn Java x Jahre arbeiten und nicht wissen, was Spring ist? Also vielleicht kannst du nicht deine eigene Spring-Anwendung hochfahren, wobei es ja, sagen wir mal, Spring gut einfach ist. Oder du musst ein bisschen googeln, um das ordentlich zu machen. Aber ich dachte, Für mich war das so Allgemeinwissen, wenn ich im Java-Ökosystem lange unterwegs bin. Aber das ist durchaus möglich. Die haben dann irgendwelche anderen Systeme, haben nie überlegt, ob man da was austauschen kann oder nee, da können wir nicht ran, das versteht keiner. Ja, das muss so sein. Das sind dann diese Softwarebrocken, die irgendwo drin sind, wo es zwei Leute gibt auf dem Planeten, die das bearbeiten können, ne? Und das stimmt schon, ja.
Also ich denke ja, dass Potenzial da drin stecken könnte, wenn sich also Unis oder wie auch immer, Unis, Fachhochschulen vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema Open Source auseinandersetzen. Weil wenn man es irgendwie schafft, auch die Studenten schon in das Thema Open Source reinzubringen, dass die vielleicht auch sogar im Rahmen von Modulen, in Praktika irgendwo was beitragen zu Projekten, können ja einfache Sachen sein. Gibt ja diese Good First Issues Sachen und Hacktoberfest und Co. Wenn das geschieht, dann werden die Leute normalerweise zwangsläufig mit relativ modernen Konzepten konfrontiert, weil viele Open-Source-Projekte heutzutage haben das halt. Ne? Es ist selbstverständlich, dass man CI hat, bei sowas wie GitHub mit Travis oder bald wahrscheinlich nicht mehr Travis, sondern sowas wie CircleCI nur noch. Und ich denke, da können halt Leute sehr gut in einem relativ ungefährlichen Umfeld eigentlich auch lernen. Und ich fände das eigentlich gut, einfach wenn Unis da mal so ein offenes Auge für hätten.
Finde ich eine ziemlich gute Idee. Vor allem den Rahmen Uni. Weil für einen selber, ne, ich habe jetzt kurz überlegt, kann das nicht jeder machen, wenn jetzt einer hier hört und sagt, ja, ich merke, ich bin gar nicht so, ich fühle mich nicht so gut oder ich kann besser sein, ist vielleicht so ein Open-Source-Projekt erstmal, ui, da haben ja irgendwelche Programmiergötter. Ja. Also die keine Ahnung was machen können, ne, mit Code. Ja, die haben andere Programmiersprachen da wahrscheinlich für was gemacht. Und jetzt soll ich da was finden und machen. Und hui, wer weiß, ob ich das überhaupt verstehe. Und jetzt vielleicht mache ich das falsch. Ja, vielleicht ein bisschen Angst vor. Wenn du das aber, sagen wir mal, würdest im Rahmen von einem Event machen oder in einer Vorlesung und dann sagt man, ja, wir haben jetzt den Kevin eingeladen. Und der würde das im Zweifel auch reviewen, was ihr macht, und der hilft jetzt mit euch, dahin zu kommen. Dann wäre das ja so eine ganz gute Variante.
Ja, da kann ich ja nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, nämlich für die Softwareskammer Ruhrgebiet. Wir haben letztes Jahr im, wann war das? Oktober, glaube ich, zum ersten Mal einen Hackergarten veranstaltet. Das war ein Wochenende und das ist halt ein ganzer Tag und die Idee ist, dass Leute, die einfach Interesse haben an Open Source und vielleicht selber noch gar nicht aktiv sind, aber einfach mal gucken wollen, ja, wie funktioniert das denn mit so Pull-Requests und so, dass man sich da trifft, gemeinsam Issues findet von Open Source Projekten, wo man dran arbeiten kann und dann einfach versucht, an diesem Tag einen Pull-Request dafür zu submitten. Und das war ein super Erfolg und wir werden das dieses Jahr wieder machen von der Softwareskammer aus. Und es gibt auch schon einen Termin, findet man auf Meetup.com. Ich glaube, das ist wieder im Oktober, aber da bin ich nicht ganz sicher. Und sowas kann man aber natürlich auch vielleicht in einem Rahmen Universität mal machen. Ne? Theoretisch ist da Potenzial für da, klar.
Also wenn ihr in so einem Rahmen seid und da Interesse habt, sowas im Rahmen von Universität zu machen, genau, dann meldet euch doch mal. Ja, dann vermittle ich oder wir, das kriegen wir hin. Ne? Ich will jetzt dich nicht verplanen, aber wir kennen ja ein paar Leute, wo man da vielleicht ein bisschen vermitteln kann. Das sollten wir dann machen. Das Hacktoberfest, wenn ich den Link nachher finde beim Meetup, dann verlinken wir das in den Shownotes, dann könnt ihr euch da anmelden. Kommt da mal hin. Für mich war immer auch spannend, ich mache immer mal wieder Jugend Hackt mit als Mentor und ich glaube, da kann man auch hin, oder wenn du nicht der Mega-Programmierer bist, aber alleine mal in einer Mentorenrolle zu sein, hilft sich mehr mit den Dingen auseinanderzusetzen. Weil man muss anders auf die Dinge gucken, die man macht. Ja, man will ja nicht nur sagen, ja, du musst das Wort da schreiben und dann passiert das schon, sondern dann willst du ja auch was dazu erklären. Und in dem Rahmen, ist bei mir zumindest so, setzt man sich auch viel mehr damit wieder selber auseinander und kommt dann da rein.
Ja, das sagt Richard Feynman ja schon so. Also wenn man, oder hat es gesagt, wenn man sehr komplexe Themen, Man erkennt, dass man sie wirklich durchdrungen hat, wenn man sie auch auf einer sehr einfachen Art und Weise vermitteln kann für Nicht-Fachexperten oder wie auch immer. Ja, das sehe ich auch so.
Ja, okay. Sehr schön. Bevor wir zu Testcontainern kommen, müssen wir erstmal abgleichen, wie wir auf Testen blicken hier.
Ja.
Sollen wir mit der Testpyramide anfangen?
Ja, machen wir das.
Und ist denn die Testpyramide überhaupt das Richtige oder kommen wir gleich drauf, dass die eigentlich schlecht ist?
Das weiß ich nicht. Aber ich finde, vielleicht muss man heutzutage in Frage stellen, ob heutzutage die Testpyramide noch das Richtige ist. Und ich würde auch gern mal, man müsste mal recherchieren, wo die historisch eigentlich herkommt, also wo man die in der Literatur zum ersten Mal entdeckt hat und auch die historischen Gründe, warum sie so ist, wie sie so ist. Und sich dann halt die Frage stellen, sind diese Gründe heutzutage noch genauso? Oder haben wir heutzutage statt einer Pyramide vielleicht eine Honigwabe, wie es in einem Spotify-Blogpost mal genannt wurde? Oder ein Kollege von Lox.io, der hat das in einem Talk letztens als einen Diamanten vorgestellt. Die haben etwas, das sieht ja aus wie ein Diamant. Ja.
Ja, aber wir können mal mit der Testpyramide anfangen und das mal so ein bisschen uns hocharbeiten. Jo, ne?
Machen wir so.
Weil ganz unten sind, glaube ich, die Unit-Tests, oder?
Ja.
Glück gehabt.
Ja.
Was ist denn ein Unit-Test für dich?
Also für mich ist es einfacher abzugrenzen, indem ich sage, was ein Integration-Test ist, wenn wir den auf der Ebene darüber ansiedeln. Also wir haben unten die Unit-Tests, breites Fundament, dann die Integration-Tests. Und für mich sind Integration-Tests diese Tests, die entweder also in erster Linie mit externen Abhängigkeiten oder externen Systemen interagieren. Das können so Sachen sein wie das Netzwerk, wie andere Services, wie eine Datenbank, wie das Dateisystem. Das sind Integration-Tests, ganz eindeutig. Jetzt ist die Frage, sind Tests, die mit einem Framework interagieren, auch schon Integration-Tests? Würde ich persönlich auch schon fast zu ja tendieren.
Ja, okay, also, ich auch.
Ja,
ne? Puh, wir sind da noch synchron. Ja.
Genau, also wenn man jetzt sowas hat wie Spring. Und da gibt es Spring Boot und da gibt es Spring Boot Test und das fährt ja schon im Spring-Kontext hoch, zack, da bin ich in einem Integration-Test, weil dann habe ich halt den Kontext drumherum, den Framework-Kontext. Genau. Und ja, jetzt, ne, ob wenn man jetzt eine Library gegen eine Library testet, ob das auch schon Integration-Test ist, da wird das schon ein bisschen verwaschener, weil das ist zumindest in der Ausführung in der Regel schnell, aber ich teste halt gegen Code, den ich nicht mehr kontrolliere. Also ist das vermutlich auch ein integrativer Test an der Stelle. So. Sind für mich Integration-Tests.
Kann ich sagen, immer wenn ich Code mitteste, der nicht von mir ist, ist es ein Integrationstest?
Ja, würde ich so als eine gute Daumenregel definieren.
Klar, wenn ich der Einzige bin, der an Projekten arbeitet, ja, und nur meine eigenen Libraries verwende, aber weil ich finde, das finde ich das Schöne an Testen, dass ich darüber sehr viel merke, ob mein Code funktioniert und wie der so klappt. Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo Services teste und sehr viel mocken muss, um das Ganze zum Laufen zu bekommen, um so ein einfaches, okay, diese Methode wird aufgerufen zu machen, dann merke ich schon, oh, das klappt hier nicht so richtig. Ne, das ist dann Unit-Test, weil alles weggemockt ist, was außen.
Da sind wir vielleicht doch einer Meinung, weil genau diese Sachen mag ich nämlich nicht, wenn man halt sehr viel mocken und sehr viel stubben muss.
Genau, ist für mich, also das kann, also ich finde, das ist ein gutes Zwischenergebnis. Dann muss ich aber danach den nächsten Schritt machen und sagen, okay, das ist irgendwie scheiße zu testen. Also, ich habe hier immer diese 10 Zeilen Code, die ich entweder in die Before-Methode schreibe oder die ich immer im Test machen muss. Ne? Dann bin ich der Meinung, das ist so ein bisschen so, also dann, das ist ein gutes Zwischenergebnis. Wie gesagt, wenn du mal, der Code entwickelt sich ja. Ne? Also,
ja, genau.
Und genau, da sind wir einer Meinung. Ja, gut, dann war das jetzt die Folge.
Ja, also zum Beispiel dann nochmal auf das Thema Unit-Testen. Es ist halt für mich auch immer dann noch ein Unit-Test, sogar wenn ich die Interaktion von zwei Klassen oder zwei Objekten testen würde, das sind aber meine. Und dann würde ich auch durchaus, wenn die halt in sich ganz gut isoliert sind, würde ich durchaus zwei echte Objekte instanzieren und halt die gegeneinander testen. Das ist immer noch ein Unit-Test für mich. Ne?
Genau.
Also ich bin da nicht, welche TDD-School ist das? Die London-School, die alles mocken? Eigentlich sogar eigene.
Ja, vielleicht.
Es gibt ja London und Chicago, ich verwechsel die immer. Ja. Also es gibt die eine, die Mockis TDD School. Mhm. Ja, die sogar eigene Klassen, mit denen man interagiert, mocken würden. Das finde ich ganz schrecklich.
Dann sind wir vielleicht ein bisschen wieder auseinander, weil. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Bevor ich keinen Test schreibe, schreibe ich lieber einen, wo ich dann auch, sagen wir mal, ein Geflecht von Klassen teste. Aber ich will ja eigentlich auch auf meiner ganz kleinsten Unit nicht die Erlaubnis haben, 1000 Dinger zu injecten, 1000 Abhängigkeiten zu haben, sondern auch da sehen schon durch dieses, ich mocke mal alles weg, ob das Design so passt. Also ich kann mit beiden Seiten leben. Bevor ich keinen Test habe, mache ich das lieber mit mehreren zusammen und manchmal macht es auch einfach Sinn, wenn es zu viel Aufwand ist. Aber ich finde es auch manchmal ganz schön, wirklich den ganz kleinen Unit-Test zu haben und zu sagen, jetzt sehe ich schon mal, dass diese kleine Unit für sich das tut, was sie soll.
Ja, ich habe nichts gegen ganz kleine Unit-Tests, aber wenn ich einen Unit-Test habe, in dem ich halt, ja, also wir haben ja gerade schon gesagt, wenn man ganz viel stubben oder mocken muss, das kann es nicht sein. Ne?
Genau.
Aber auch schon, wenn ich einiges stubben müsste, dann kann ich mir halt die Frage stellen, wieso ist denn mein Kontrollfluss an der Stelle so, wie es ist?
Mhm.
Kann ich das nicht vielleicht auch anders designen, sodass ich eher in etwas, in eine Richtung komme, wo ich eine Pure Function habe?
Ja.
Wo ich alle Daten, die diese Funktionen brauchen, die Business-Logik zu erfüllen, einfach, also entweder beim Instanzieren dieses Objektes zur Verfügung stellen kann, damit meine ich auch wirklich vielleicht die Daten, ne?
Mhm.
Und nicht nur andere Objekte übergeben oder das in einem Parameter übergeben, einen Methodenaufruf. Also damit habe ich halt auch sehr gute Erfahrungen gemacht und dann kann man sehr schöne, sehr große, in sich geschlossene Unit-Tests schreiben und ich brauche halt trotzdem nicht stubben und mocken.
Ja. Ja. Ja, fast einer meint.
Ja.
Ja, es ist so, da müssen wir jetzt in Code reingehen und dann, ne, was ist viel mocken, was ist wenig mocken. Was ich halt schwierig finde, wenn ich quasi zwei Klassen zusammen teste, was ich ja dann tue, dass ich ja von beiden dann verstehen muss hier, was muss ich denn jetzt mocken? Also wenn ich jetzt einen Service quasi mitteste, der hat aber wieder Abhängigkeiten auf Repositories oder andere Komponenten und ich dann in meinem Unit-Test Dinge wegmocken muss, die der eigentlich benutzt, dann finde ich es nicht so gut.
Nee, das finde ich auch nicht gut. Aber solche, genau, so eine Klassenhierarchie will ich eigentlich auch gar nicht haben.
Ja.
Ne, ich will vielleicht irgendwie eine Engine, doofes Beispiel, ich will eine Engine-Klasse testen und die hat als Kollaborateure, kriegt die zwei verschiedene Kalkulator-Klassen Objekte rein, ne? Die
ja.
Instanziere ich halt alle und dann habe ich drei Objekte instanziert, die sind in sich geschlossen und die
ja,
teste okay. ich als in sich geschlossene Einheit und das, ja, genau.
Ja, das finde ich okay, das kann man zusammen testen. Ne, vielleicht hat man für die Kalkulatoren, je nachdem, wenn da was für Logik drin ist, um eigene Tests, weil es einfach ist, dann Teile der Funktionalität oder
ja,
der Logik zu
ja.
testen, ne, dass man sagt, okay, ist ein bisschen komplexer hier drin, aber dass man dann das einfach Instanzierten reingibt, finde ich vollkommen valide, weil du sonst wahrscheinlich so einen komplexen Stub oder Mock bauen würdest, um das zu simulieren, dass du dann auch wieder sagst, und dann kommen wir ja wieder zu dem, was wir schon eben gesagt haben, das macht keinen Spaß, so zu arbeiten. Ne?
Und also mein Hauptproblem mit Stubben und Mocken ist, dass ich mich da persönlich durch eingeschränkt fühle in meiner Freiheit zu refactoren. Weil ich in dem Moment, wo ich das mache, meine Tests an die Implementierung der Klasse binde.
Ja.
Und das finde ich halt einfach nicht cool.
Das stimmt, ja. Weil für mich ist ja Testen grundsätzlich ist eines der Hauptargumente. Ich bin ja sehr faul beim Programmieren.
Ja, ich auch.
Und ich will manchmal erstmal das sehr einfach hinschreiben, was ich da lösen möchte. Wo ich selber jetzt schon beim Schreiben weiß, ja, das kannst du später anders machen oder eleganter. Wenn ich dann die schönen Tests habe, die das alles absichern, dann kann ich wie wild rumrefactoren und auch Sprachfeatures ausprobieren, mit denen ich mich nicht so sicher fühle. Mhm. Ja. Also wir hatten mal so ein Beispiel in der Java-Anwendung, ist ein bisschen jetzt schon her, wo ich dann gesagt habe, können wir das hier nicht mit Streams machen? Ne? Und das war sicherlich eins der ersten Mal, dass ich das im Produktivcode machen wollte. Und da ich vorher die andere Implementierung hatte, also die Tests hatten, mit die auf der anderen Implementierung klappen, konnte ich einfach sagen, okay, dann refactor ich mal, ne, IntelliJ, mach mal einen Stream draus, mach mal jenes. Ne? Und dann wurden auf einmal aus, ja, ich sag mal, 10 Zeilen Code, 5 Zeilen Code. Ne? Also es war schon weniger. Und auch erstmal Code, wo wir gesagt haben, hui, ne? Hier geschieht ein Wunder, wird mittendrin aufgerufen. Aber das fand ich super. Und dann sind das diese Momente, wo das Testen sich so auszahlt, ne?
Ja.
Dann macht es richtig Spaß.
Ja, sehe ich ganz genau, ja.
Sehr schön. Wir haben bei der ich habe eben nochmal nachgeguckt, nicht, dass ich mich jetzt irre und Unsinn sage, aber wir haben die oberste Spitze, die Spitze ist natürlich in die Akzeptanztests, ne?
Vielleicht. Also das ist, finde ich jetzt am schwierigsten zu sagen, wie man die Spitze bezeichnet. Es gibt Darstellungen, da sagen die Akzeptanztests dazu. Es gibt manchmal heißen die funktionale Tests oder funktionale End-to-End-Tests oder manchmal heißen die auch UI-Tests. Ich weiß nicht, ja, pro forma sagt man dazu Akzeptanztests. Ich glaube, es ist nicht richtig, weil man kann Akzeptanztests vielleicht auch auf einer anderen Ebene implementieren. Aber in der Regel würde ich sagen, das sind die Tests, die irgendwie über das echte Frontend oder Userface oder über echte Schnittstellen laufen.
Ja, sich, ja. Müssen wir mal überlegen, wie man, ja, was ist dann, ne? Also, ja. Also die versuchen, das große Ganze mal zusammenfassend, vielleicht ja auch, wenn ich Microservices habe, über mehrere Microservices zu testen. Da will ich ja auch eigentlich mal sehen, ob da.
Vielleicht, ja.
Ne? Also
vielleicht nennt man das so Systemtest, ich weiß es nicht.
ja, es gibt so viele Namen dafür und viele Abbildungen, ne? Es ist ein interessanter Blickwinkel. Ich muss mal gerade an diesen Artikel denken, von aus irgendeiner aus der JavaScript-Community, der meint, dass man keine Unit-Tests mehr schreiben soll. Mhm. Und ich glaube, bei AutoBitFM wurde das auch mal intensiv diskutiert. Vielleicht denke ich dran, dann würde ich die Folge auch nochmal verlinken. Und da frage ich mich immer, ob die Leute Testen richtig verstanden haben oder ob die einen anderen Blick drauf haben. Also wofür machen die Tests? Ne?
Also ich finde, man kann nicht, also ich habe den Artikel nicht so im Hinterkopf und vor allem nicht, in welchem Kontext der passiert ist, aber ich meine, im Spotify-Blogpost, also wo wir gerade gesagt haben, Honigwabe, ne, warum Honigwabe? Weil die Testpyramide sich bei denen so ändert, dass die weniger Unit-Tests haben, viel, viel mehr Integration-Tests und dann ein paar wenige Integrated-Tests, über die wir jetzt gar nicht geredet haben, weil das sind so Anti-Pattern-Integration-Tests, kann man vielleicht gleich nochmal erwähnen, was das ist. Und ja, die sagen halt, die haben einfach eine bessere Refactorbarkeit und fühlen sich auch eigentlich sicherer, wenn die viel mehr Integration-Tests schreiben. Auch teilweise Blackbox-Integration-Tests, weil die dann ja ganze Microservices wegwerfen und neu schreiben können.
Mhm. Ja, verstehe ich. Ja,
also jetzt,
falsch ist es nicht. Also komplett falsch ist es auf jeden Fall nicht.
Jetzt, ne? Eine Sache würde ich mal zur Frage stellen. Weil ich habe ja gesagt, oder ich habe mich dafür interessiert, wie ist der historische Kontext von der Testpyramide? Was wäre denn, wenn heutzutage Integration-Tests genauso schnell ausgeführt werden würden und im Prinzip auch so einfach geschrieben werden können wie Unit-Tests? Würden dann unsere Pyramiden halt keine Pyramiden mehr sein, sondern die Honigwaben oder ein Würfel?
Ja, haben wir überhaupt jetzt schon Pyramiden oder haben wir so ein I, weißt du, weil alles sehr dünn ist, ne? Das ist ja
auch ja, genau. Ja, das stimmt.
Ja. Ja, das ist ja auch Realität. Also ich kenne da Aussagen von unterschiedlichen Entwicklern, was Tests angeht. Ja, kann ich später machen oder ach nee, brauchen wir nicht. Ne? Ich habe ja, also wenn ich überlege, dass Leute argumentiert haben, hier schau dir die 3 Zeilen oder die 5 Zeilen an. Was soll da falsch sein? Ne, und natürlich guckst du auf die 3 Zeilen und sagst, ja, das, was da gerade steht, ist nicht falsch. Das
kann ja, jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es nicht falsch.
Genau.
Vermute
ich. Ja. Wahrscheinlich, ne, genau. Also ich meine, sagen wir mal, ich mache eine Funktion add und die gibt 2 Zeilen und ich returne den Wert mit dem Plus dazwischen. Hätte ich jetzt gesagt, da gucken wir drauf und sagen, ja, das sieht gut aus. Ne?
Ja.
Trotzdem glaube ich immer, dass dein Code so viel besser ist, wenn du Tests hast, weil du dir viel mehr Gedanken darüber machst, wie du dein Code strukturierst, ja, gerade weil du dann auch oft, wenn du test-driven bist, eher so ein Blackbox-Test hast und auch mehr um die Randfälle dich kümmerst, weil du eigentlich am Anfang immer so bist, okay, was kann alles schief gehen? Und wenn du das über Tests abdeckst, wird die Implementierung automatisch besser.
Ja, aber nicht jedes Projekt braucht eine so hochwertige Implementierung.
Ja, wenn ich dieses Microservice sowieso wegschmeißen will, ja.
Das ist es halt, ne? Und wenn ich dann aber halt eine gute Basis an Integration-Tests habe, die mir halt relativ hohe Confidence geben, dass der Service tut, was er tun soll, plus sehr gutes Monitoring oder vielleicht sogar AB-Deployments, dann brauche ich das vielleicht nicht, ja.
Ja. Gut, dass es Tools dafür gibt, wenn ich Integrationstests schreiben möchte. Denn ein Problem, jetzt erzähle ich wieder aus meiner ganz alten Zeit, was ich kenne, gerade mit Integrationstests. Also wir haben unsere Integrationstests bei dem einen also Arbeitgeber von mir auf einer anderen Instanz von der Datenbank gemacht. Ne, also damals gab es ja noch keinen Docker. Und Entschuldigung, und das war für uns gängiges Pattern. Problem war natürlich, dass du eigentlich jedes Mal deine Datenbank wieder resetten musstest und dieser ganze Reset- und Initialisierungscode echt Zeit gekostet hat und eventuell war da auch eine Datenbank, wo mehrere Leute gleichzeitig drauf hätten testen können und das wäre ein bisschen doof gewesen. Okay, das ist also, sind wir uns glaube ich alle einig, ist vielleicht nicht so der ganz ideale Weg.
Ja, das ist übrigens, ich hatte ja gerade kurz einmal angesprochen, Integrated Test, was auch in dem Spotify-Blogpost, den wir vielleicht verlinken sollen in den Shownotes, erwähnt wird. Da wird gesagt, sowas wäre ein Integrated Test. Das ist ein Integration Test Anti-Pattern. Davon will man so wenig haben wie möglich, weil was sind Integrated Tests? Das sind die Tests, die fehlschlagen aufgrund von Abhängigkeiten, die ich im Prinzip nicht in der Hand habe. Also weil ich vergessen habe, halt manuell irgendwas anderes zu machen vorher, irgendwas vorher zu starten, irgendwas vorher zu installieren oder weil ich mir irgendeine Umgebung mit jemandem teile. Dann kann ja mein Test, obwohl ich nichts geändert habe, auf einmal fehlschlagen, weil das andere Team da gerade die Datenbankmigrationsskripte drauf getestet hat.
Oder die Datenbank ist so unter Last, dass sie auf einmal Probleme hat oder ja. Wer weiß was. Ja. Ich überlege gerade, ich hatte gerade so einen ersten Impuls, dass ich so in die Richtung gehen wollte, aber da muss es doch einen geben, ob es Integrated Tests gibt, die gut sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es welche gibt. Ich bin gerade live am Denken.
Ja, es gibt, also man braucht vielleicht schon ein paar, ein, zwei braucht man vielleicht, um halt nochmal zu gucken, die letzte Integration, ob die dann wirklich funktioniert und das wäre zu aufwendig, diese Umgebung x-fach vorzuhalten oder so.
Ja, vielleicht will ich sowas haben, so einen Hallo-Welt-Test, der nach dem Deployment durchläuft.
Smoke-Test, ja.
So ein Smoke-Test, genau, sowas. Ich sage, ja, dann geht's mal die Anwendung durch, aber da wird nichts, also es ist wirklich auf Low-Level, dass ich teste, ja, genau. Die Anwendung ist irgendwie da.
Oder wenn ich, Microservice zum Beispiel, wenn ich die jetzt die echte Integration gegen Fremdservice testen will, ne, jetzt gegen eine echte Public API oder so vielleicht ja auch, dann muss ich ja irgendwann doch mal diesen Integrated Test machen. Und der kann ja fehlschlagen, weil die jetzt irgendwas in der API von sich geändert haben.
Genau.
Den brauche ich ja aber irgendwann einmal am Ende noch. Ja.
Ist vielleicht sogar wie so eine Form von Monitoring eigentlich, ne? Weil da machst du ja eigentlich einen Integrated Test, je nachdem.
Ja, Produktion ist vielleicht per Definition ein Integrated Test.
Ja, vielleicht, oder? Also ich meine, wenn ich so einen Health-Check mache, ist es irgendwo, ja. Also ja, wahrscheinlich wieder dünnes Eis. genau, also okay, ich habe jetzt verstanden, ich will nicht unbedingt auf meiner schönen Oracle-Datenbank meine Tests ja, laufen lassen. Nicht. jetzt kann ich natürlich hingehen, ne, schreibe mir so eine schöne Docker-Compose und dann fahre ich da meine Oracle-Datenbank drin hoch und kann ich die doch nehmen.
Ja, geht schon. Das ist aber trotzdem Integrated Test, weil die Tests werden halt fehlschlagen, wenn du vergessen hast, das vorher hochzufahren.
Das stimmt. Und das ist immer doof, weil du irgendwann dann so ein Setup-Skript irgendwo parallel liegen hast. Ja. Meistens in der Programmiersprache, die du sonst nicht im Projekt verwendest. Weil
Bash vielleicht.
Perl, ja.
Perl, perfekt. Gruß an Thomas Jaspers hier.
Ja, genau. Komisch, dass du direkt auf den kommst. Genau, aber es ist immer in einer anderen Sprache geschrieben, es gehört dazu.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, mit denen gehst du dann hin und okay, also das will ich auch nicht machen, das ist auch schlecht. Was kann ich denn dann machen?
Ja, also man kann in Java, aber auch in anderen Sprachen, könnte man zum Beispiel die Test Containers Library benutzen.
Und wo, bei der du ja Maintainer bist, was für ein guter Zufall.
Genau, genau.
Genau, was ist jetzt denn da, was hebt das denn? Es ist ja das Wort Container drin, also unterstelle ich jetzt mal, das hat ja auch irgendwas mit Containern zu tun, die da hochgefahren werden. Was unterscheidet das denn jetzt das von meinem manuellen Weg?
Genau, also sind, also vor allen Dingen sind es auch Docker-Container in der jetzigen Version und wahrscheinlich auch für die näher liegende Zukunft. Und was ist der Unterschied? Dass halt viele der Sachen, also zum einen, dass es, dass man es direkt in den Testklassen benutzen kann, also diese Beschreibung dieser Abhängigkeiten, dieser externen Abhängigkeiten, zum Beispiel jetzt ein Datenbankcontainer, die wird halt jetzt Teil meiner zum Beispiel JUnit-Test-Klasse. Also diese Voraussetzungen liegen direkt bei den Tests. Das ist erstmal diese Lokalität, ist ganz angenehm. Darüber hinaus löst Test-Containers aber viele Probleme, derer man sich erst gar nicht bewusst ist, wenn man diesen Docker-Compose-Bash-Skript-Ansatz zum Beispiel verfolgt. Die aber in der Realität dann ziemlich nervig sind und ziemlich oft dafür sorgen, dass man diese flaky Tests hat. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben eine Postgres-Datenbank statt einer Oracle, wir sagen Docker, Container, Run, Postgres, dann starten wir ja damit so eine Postgres-Datenbank im Container. Und was heißt denn eine Anwendung starten oder einen Container starten, was ist das denn? Also wenn ich einen Container, wenn ich einen Docker-Run mache, dann wird der Call erstmal als erfolgreich return, sobald der Container erstellt wurde. Aber ein laufender, erstellter Container ist ungleich einer laufenden Anwendung innerhalb dieses Containers. Und klar, es gibt bei Docker sowas wie Health-Checks und so. Die meisten offiziellen Images haben das aber schon gar nicht implementiert. Und was man dann sieht in diesen Bash-Skripten oder wenn man mal auch googelt, ne, wie warte ich denn darauf, dass eine Postgres auch wirklich ready ist, ja, dann wird dann gesagt, ja, okay, dann musst du jetzt hier in dem Bash-Skript noch irgendwie einen Loop machen, wo du mit Netcat irgendwie versuchst, den TCP-Port zu pingen, bis der aufgemacht ist und so.
Und ein Timeout. Ja. Ah, es dauert ungefähr eine Minute, mach mal zwei Minuten.
Oder am besten Timeout. Thread Sleep oder sowas.
Genau, ja, klar.
Genau. Und wenn man sowas halt macht, da kommt man halt oft schon in dieses Problem, dass das auch wieder integrated Tests sind. Und das löst Testcontainers halt sehr elegant für einen, können wir gleich mal im Detail drauf eingehen. Und auch wenn man jetzt sowas wie Docker Compose einfach benutzt, in der Regel würde man dann ja auf feste Ports binden. Jetzt die Postgres auf 5432 oder ist ja auch egal, auf irgendeinen Port halt. Und dann habe ich auch schon wieder einen Integrated Test, weil der wird ja nur hochfahren können, wenn der Port frei ist.
Genau.
Das heißt, das ist nicht mehr so einfach, die Tests zu parallelisieren an der Stelle. Und die können auch fehlschlagen, weil irgendwie Skype der Meinung ist, auf dem Port was aufzumachen oder man weiß es nicht. Ne?
Ja, also das ist ja sowieso so ein Problem in diesem Ansatz. Jedes System ist wieder so ein bisschen anders.
Ja.
Ne? Und der eine macht es in der Reihenfolge und weil er den einen Container vorher hochgefahren hat, der sich den Port früher geschnappt und keine Ahnung, was da passieren kann. Und auf einmal ist dieses, ja, bei mir läuft's aber, Syndrom. Und dann weiß ich ja, warum denn eigentlich, ne? Also
in der CI wird's dann meistens noch mal schlimmer. Oder man benutzt in der CI dann die Tools, die in der CI dafür da sind. Also GitLab CI zum Beispiel, GitLab CI Pipelines. Ich finde GitLab CI super, grundsätzlich. Aber dieses Feature in GitLab CI, dass man auch für seine Pipeline-Jobs da Docker-Container als Abhängigkeiten hochfahren lassen kann von GitLab, das finde ich halt nicht gut, weil dann heißt das ja, in der GitLab CI macht GitLab das für mich, fährt da irgendwelche Sachen hoch und ich kann zum Teil nicht mal kontrollieren, wie und wie die konfiguriert sind und lokal muss ich mir wieder was Eigenes bauen. Und dann laufen die auf einmal lokal in der CI nicht oder andersrum und das ist halt ätzend.
Okay, und jetzt Testcontainers löst das Problem, weil ich irgendwie sagen kann, ja, was sage ich denn da eigentlich?
Ja, also wenn wir jetzt mal versuchen, in dem Podcast so ungefähr die Verwendung zu beschreiben, ist es halt so, dass Testcontainers an sich erstmal eine objektorientierte Abstraktion über Docker-Container ist, um Docker-Container zu instrumentieren. Und der Clou ist halt, dass Testcontainers darüber hinaus eigentlich noch eine Integration in diverse Test-Frameworks bietet, Java alles, ne, und haben wir auch noch nicht gesagt, MIT-Lizenz, also Open Source Library, und die brauche ich aber erstmal auch gar nicht unbedingt, diese Test-Framework-Integration. Also überlegen wir einfach mal, wenn ich jetzt ohne die Test-Framework-Integration Test-Containers benutzen würde, wie ich das mache, ich würde einfach sagen, New Generic Container, da gebe ich dann im Konstruktor an für eine Postgres oder vielleicht für mein eigenes Image oder vielleicht für den Container, den ich selber in meiner CI gebaut habe. Und dann habe ich so ein Container-Objekt einfach, da kann ich dann drauf sagen Start, Stopp. Und wenn ich Start sage, ist das ein blockierender Call, der so lange blockiert, bis die Anwendung da drin ready ist. Ready basierend darauf, was ich beim Instanzieren gesagt habe, ist die Startup-Check-Strategy oder Wait-Strategy.
Also muss ich selber sagen, wenn du keine Ahnung was, hier ein Ping gegen schicken, den Ping ist doof, aber wenn ich einen Curl gegen machen kann oder einen Help-Endpoint aufrufen.
Ja, also tatsächlich ist quasi das, also nicht Ping, aber gucken, ob ein TCP-Port offen ist, ist der Default. Also ich würde sagen, okay, der Container, der soll jetzt auf Port 8080 im Prinzip, soll mit dem intern interagiert werden. Dann würde Testcontainer erstmal gucken, okay, wenn der auf 8080 TCP-Pakete annimmt, dann kann ich mit dem interagieren. Und man kann aber auch jetzt irgendwie komplexere Wait-Strategies definieren. Zum Beispiel, dass man genau sagt, okay, HTTP-Status-Code 200 soll von irgendeiner URL zurückkommen. Das ist bei Spring Boot sehr hilfreich mit dem Actuator-Endpoint. Dann kann man einfach darauf gehen, gucken, dass da 200 zurückkommt. Oder man kann sagen, bei einer Datenbank, dass eine JDBC-Verbindung aufgemacht werden soll. Oder für sehr spezielle Docker-Images können wir auch sagen, dass eine bestimmte Nachricht gelockt werden soll. Und dann kann man da also schon mal, ohne dass man irgendwas machen muss, auf einer recht abstrakten Ebene beschreiben, was getan werden muss, um sicherzustellen, dass die Anwendung in einem Container gestartet wurde.
Cool, und der Ansatz ist halt jetzt nicht zu sagen, ich habe hier Standard-Container, die ich hochfahren kann. Aber ich glaube, auf eurer Seite wird Redis oder sowas als Beispiel mal gezeigt. Da gibt es wohl vorgefertigte, wenn ich das richtig gesehen habe.
Aber der Redis ist tatsächlich ein Beispiel dafür, wie man generische Images benutzen kann.
Habe ich das sogar falsch gesagt?
Ja, weil der Redis simpel genug ist. Also der Redis funktioniert wirklich so mit der TCP-Connection. Da würde ich einfach sagen, New Generic Container, Redis Image und WIS Port, keine Ahnung, wie der Port vom Redis ist. Und wir haben aber speziellere Container-Module, Container-Implementierung, die sind halt dann schon so vorkonfiguriert, dass die entweder sinnvolle Way-Strategies haben, dass die vielleicht so ein Post-Start-Bootstrapping noch machen von der Anwendung drin. Also zum Beispiel DB2, IBM DB2-Image. Da muss man, nachdem der Container gestartet wurde, nochmal reingehen und ein paar Bash-Sachen exekuten, damit dann auch die DB2 im Container gestartet wurde. Sowas ist dann einfach weggekapselt von so einer speziellen Klasse. Und ja, dann gibt es auch immer noch, dass diese speziellen Klassen so ein paar Convenient-Methoden haben. Zum Beispiel, dass man bei den Datenbank-Container-Klassen direkt die JDBC-URL kriegen kann als Getter. Weil wir hatten ja gesagt am Anfang, dass wir nicht auf einen fixen Port binden wollen, weil das wäre ein Integrated Test. Deswegen bindet Test-Containers immer dynamisch auf einen freien Port. Also es ist ja im Prinzip nur die Docker-Funktionalität, die da zum Tragen kommt, wenn man mit Docker einen Port published, ohne ein Mapping anzugeben, nimmt der ja immer einen, Ethereal Port. Also diese ganz hohen Unix-Ports, die diese flüchtigen Ports.
Genau, ja.
Den nimmt er dann und die Funktionalität macht sich Test-Container an der Stelle zunutze und den kann man dann einfach per Getter kriegen. Und dann ist halt eigentlich immer das Pattern, dass man, nachdem der Container gestartet wurde, diese Konfiguration irgendwie in sein System under Test injecten muss. Ne?
Aber ist cool und ich mag also diesen generischen Ansatz, ne, finde ich ganz gut, weil ich ja dann sagen kann, okay, ich habe natürlich hier mein speziell angepassetes Postgres-Image, weil, keine Ahnung was, vielleicht will ich ja auch noch irgendwelche Datenbankskripte drauf ausführen oder sowas. Ne? Das kann ich ja dann alles da mit drin machen.
Ja.
Genau, und dann habe ich den Container und dann kann ich mit dem quasi im Test interagieren. Mhm. Also kann ich dann auch sagen, okay, jetzt mache ich mal ein Insert oder, also ist dann eine API dann für da? Also kann ich dann auch wirklich sagen, nee, jetzt mache ich ja, bestimmt, mache ich ja, weil ich den Container, ja.
Genau, also die Idee ist halt, dass du in deinem Test nicht mit dem Container interagierst, aber dass du deinem System under Test irgendwie die Konfiguration mitgibst, damit dieses System dann mit dem Container interagiert, ja.
Genau, und dann starte ich den und sobald der gestartet ist, kann ich die Tests durchlaufen.
Ja, also du könntest natürlich jetzt irgendwie auch selber im Test eine JDBC-Connection zu dem Container aufmachen, aber ja, manchmal braucht man das vielleicht, aber meistens nicht.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, cool.
Ja.
Das ist ja wirklich. Und im Hintergrund wird dann mit Docker API quasi das alles.
Genau. Ja, über die Docker REST API im Prinzip wird da einfach mit dem Daemon geredet. Wir benutzen da unten drunter die Docker Java Library. Und die Docker Java Library, die ist halt keine objektorientierte Abstraktion oder hat keine objektorientierte API über Container, sondern ist eigentlich so eine mehr oder minder 1:1 Übersetzung von der Docker REST API nach Java hin. Und deswegen ist das als User ein bisschen inconvenient, mit der zu arbeiten, aber für Test-Container ist das natürlich voll gut geeignet, weil wir das ja verstecken, dann diese Komplexität. Sprich, wir reden da mit dem Docker-Daemon und wir versuchen da auch so klug zu sein, dass wir ohne irgendeine Konfiguration, dass irgendeine Konfiguration notwendig ist, Test-Container so konfigurieren, dass es mit dem Docker, was gerade auf deinem System verwendet wird, zurechtkommt. Sprich, wir unterstützen da Docker for Mac, Docker for Windows und natürlich auch auf Linux oder auch sowas wie Docker Machine oder wenn man Remote Docker Daemon hat, den man irgendwie per Docker Host Variable gesetzt hat, das unterstützen wir alles out of the box und da haben wir so eine verschiedene Auto-Discovery Mechanismen, die halt sagen, okay, ich laufe in der und der Umgebung, also muss ich so und so mit Docker interagieren. Und das ist auch einer der größten Vorteile, denke ich, von Test-Containers, dass wir, also da haben wir immer viel Wert drauf gelegt, dass das gut funktioniert. Und mittlerweile funktioniert das auch für alle Betriebssysteme ziemlich gut, sogar für Windows. Das war der größte Kampf, das zum Laufen zu kriegen, weil Docker für Windows, das ist echt nochmal eine ganz eigene Geschichte für sich.
Okay.
Ja, das ist gar nicht ohne. Aber ich denke, wir haben das jetzt so transparent, wie wir es halbwegs hinkriegen können, gelöst und dann kann man das auch sehr gut in einem Team mit gemischten Betriebssystemen einsetzen, sag ich mal. Was nicht immer selbstverständlich ist bei vielen selbstgefrickelten Lösungen. Ich meine, jetzt irgendwie die Perl-Lösung oder Bash-Script-Lösung, ja, vielleicht geht das auch auf Windows, aber da wird das richtig schlimm mit den Faden und allem.
Da ist ja immer das Problem, dass der Linux-Guru das geschrieben hat und sagt, mir doch egal, wie das unter Windows läuft, schreib selber. Ja. Und ja, alles schon gesehen. Okay, das heißt, ich muss eigentlich nur Docker vor meinem Betriebssystem installiert haben.
Ja.
Und dann ist es ja alle, ja, ist ja eine ganz normale Library, die hole ich mir dann in Java mit der mit dem Build-Tool meiner Wahl rein.
Ja, Maven, Gradle.
Genau. Das ist ja schon mal cool. Also für den Standard, super, es läuft alles, Fall mega toll. Ich habe aber auch schon mal gehört, dass ein Test läuft und man kann nicht läuft und man sich nicht erklären kann, warum er das nicht tut. Fangen wir mal ganz einfach an. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das Erste, was mich interessieren würde, wäre vielleicht, was da in dem Container passiert ist. Also was zum Beispiel an Logs rausgehauen wurde. Komme ich da überhaupt noch dran oder wenn der Test vorbei ist, wird der Container direkt weggeworfen?
Ja, da können wir jetzt über zwei Dinge reden. Also zum einen ist es so, dass wir, wenn wir die Container starten, automatisch uns an den Standard-Out von den Containern attachen. Ne? Also wenn der Log-Driver halt normal konfiguriert ist, kriegen wir einfach die ganzen Logs einfach mit von den Containern und die loggen wir dann einfach über die JVM in den in den konfigurierten Log-Driver, Logback zum Beispiel. Also das würde man beim Test schon mal sehen, wenn der Container irgendwas loggt und da irgendwas Komisches passiert.
Okay, also sobald da quasi irgendwas kommt, also auch schon Startup und sowas, kann ich mir alles angucken dann.
Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir als Default alle Infosachen rausloggen. Ja, doch schon. Das ist halt die Frage, wie die Logback-Config dann ist. Ja, genau.
Genau, und ja gut, ich kann ja quasi den Container so gegeben, wenn es gut ist, so konfigurieren, was Log-Level schon angeht und dann kann ich das ja bei mir auch im Logback zum Beispiel konfigurieren und dann wird das so durchgehen. Das heißt, wenn ich im Trace gehen will, weil irgendwas ganz komisch ist, kriege ich das auch hin.
Ja, also das im Container selber konfigurierst du es eigentlich ja nicht, weil der wird nur auf Standard-Out loggen, weil das ist ja die API, die da rausgeht, ne? Und alles, was auf Standard-Out aus dem Container rauskommt, loggen wir mit Test-Containers dann entweder auf Info- oder Debug-Level, weiß ich nicht genau. Und da muss man aber halt Logback entsprechend konfigurieren. Wir haben da auch eine Beispiel-Config in den Docs, die man so ganz gut nehmen kann, dass es auch nicht zu noisy wird, aber informativ genug ist. Und das sieht man dann natürlich. Der andere Punkt, den du erwähnt hast, ob dann der Container noch danach dem Test da ist und man dann vielleicht nochmal nachgucken kann, irgendwas nachschauen kann, ist ein ganz guter Punkt, weil das bringt uns eigentlich auf ein anderes wichtiges Feature von Test-Containers. Und zwar ist das so, dass Test-Containers automatisch alle Ressourcen nach dem Test aufräumt. Das heißt aber natürlich für deine Frage, das geht erstmal nicht.
Aber ist ja grundsätzlich gut, weil ich will ja auch nicht, dass da mein System zugemüllt wird, weil ganz die 400.000. Postgres-Instanz da jetzt gerade irgendwo noch in einem Container rumläuft. Ja, also.
Ganz genau. Also im Standard ist es halt, oder ja, eigentlich ist es immer so, dass Test-Containers, wenn das diese Container startet. Zusätzlich haben wir im Hintergrund einen Daemon-Thread laufen, Resource Reaper-Thread. Und der sorgt dafür, dass wenn der Test dann zu Ende ist, der Container auch entfernt wird. Oder alle anderen Ressourcen auch, wie jetzt Volumes oder Network, Docker-Network-Sachen, die werden dann alle entfernt. Und das wird automatisch getan. Und wann das getan ist, das hängt jetzt von der Test-Framework-Integration ab, die man da nutzt. Zum Beispiel jetzt JUnit 4 wäre das so, wenn ich dann, da ist die Integration über JUnit-Rules. Und wenn ich sage addClassRule, dann existiert der Container für die Testklasse und addRule halt für jede Testmethode und dann wird er dazwischen immer weggeräumt und neu instanziert. Und es gibt analoge Konfigurationen für JUnit 5, für Spock zum Beispiel. Und genau, das ist das eine. Und so war das auch lange implementiert bei Test-Containers und das funktioniert hinreichend gut, denkt man zuerst. Allerdings, was passiert, ist, wir haben ja diesen Resource Reaper Thread in der JVM laufen und wir haben da auch noch einen Shutdown-Hook registriert, dass wenn die JVM einen SIG-Term kriegt, dass die dann nochmal runterfährt. Aber so ein Shutdown-Hook wird ja meistens nicht ausgeführt, wenn man einen SIG-Kill hinschickt zur JVM. Dann ist die einfach weg, der Prozess. Und deswegen gab es durchaus Szenarios, wo, wenn man jetzt so einen Testprozess hart gekillt hat, dann quasi Zombie-Container weiter rumhingen. Die wurden ja auch nie mehr aufgeräumt dann. Mhm. Also ganz konkrete Fälle, wann das passiert, so ein SIG-Kill, wenn ich jetzt vielleicht einen Breakpoint mache in meinem Test. Ne? Und bei IntelliJ, wenn man gerade in dem Breakpoint steckt, dann drückt man auf Pause und danach wird daraus so ein kleiner Totenkopf. Wenn man auf den Totenkopf drückt, dann schickt er einen SIG-Kill hin und dann ist finito. Ne? Oder in der CI-Umgebung, wenn ich da Builds cancel, Jenkins, GitLab, CI, ich glaube, die schicken auch einfach einen SIG-Kill durch. Und das ist natürlich in der CI noch unangenehmer, wenn da nach und nach immer mehr Zombies rumeideln.
Ja.
Deswegen, wie haben wir das Problem gelöst? An der Stelle finde ich relativ elegant, indem wir diese Verantwortlichkeit aus der JVM rausgezogen haben. Wir haben jetzt nämlich so einen Sidecar-Container, den wir mit Test-Containers starten. Also einen eigenen Docker-Container. Ryuk heißt der, wie bei Death Note. Und das ist so eine kleine in Go geschriebene Anwendung. Und die JVM Test-Containers schickt immer kontinuierlich einen Heartbeat an diesen Container. Sagt also, ich bin noch da, ne, muss jetzt nichts machen. Aber wenn die JVM dann weg ist und kein Heartbeat mehr schickt, dann kann der Ryuk-Container alle Test-Container, die da noch rumhängen, einfach killen.
Ah, das klingt gut.
Ja, und die werden halt markiert mit Labels an den Containern, ja. Und seitdem das drin ist, ist das, denke ich, nochmal eine ordentliche Ecke stabiler geworden, lokal als auf CI.
Ja, weil das ist ein guter Punkt. Hätte ich jetzt nämlich auch sonst die Angst gehabt, dass du, wenn du dazu oft testest und irgendwie sowieso ein Problem bist, wo du vielleicht auch manchmal sowas killst, naja.
Ja, ja. Also ich kenne das noch aus der Anfangsphase, wo ich auch Test-Containers benutzt habe, dass ich oft dieses Problem hatte. Große Dependencies da aufgebaut, irgendwie für eine Spring Boot-Anwendung mit einer Kafka dabei und Zookeeper und hast du nicht gesehen. Viel debugged, gekillt und dann irgendwann gewundert, oh, warum verhält sich denn das System jetzt so komisch? Ah ja, weil da 10 Kafkas im Hintergrund laufen. Ja.
Ja. Wie bist du eigentlich da hingekommen? Also haben wir jetzt, das ist so eine Anfangsfrage, wie bist du zu Test-Containers gekommen? Also erst als Nutzer und dann?
Nee, nicht direkt. Also im Prinzip, was wir gerade mal besprochen haben mit diesem Jahr am Anfang, macht man oft selber diese Bash-Skripte oder irgendwas, um Sachen zu starten. Das war eigentlich auch so initial, dass wir irgendwie Docker Compose vorher gestartet haben, bevor wir Integration-Tests laufen hatten. Und mit all den Problemen, die wir vorher genannt hatten. Und vor 2 oder 3 Jahren auf der Socrates war ich in einer Session, da hat jemand eine JUnit 5, glaube ich, Extension geschrieben für Docker mit Annotations, wo man dann so Annotations machen konnte und sagen, okay, jetzt hier vor einen Container starten und so. Und das fand ich irgendwie cool. Da habe ich mir gedacht, sowas könnte man ja auch für Spock machen. Also wer Spock nicht kennt, das ist ein Test-Framework für Groovy oder sagen wir für die JVM. Schreibt man dann die Tests in Groovy, kann aber auch Java-Code damit testen. Und dann habe ich eine Spock-Extension geschrieben, genau dafür. Und die war genauso mit so Annotations. Man hat dann Klassen annotiert mit @docker und gesagt, okay, dieses Image soll davor gestartet werden. Und das ging relativ schnell und relativ einfach. Und das habe ich dann auch einfach open sourced und ich habe das genannt Spock plus Docker Spocker. Und haben wir das auch eigentlich schon eingesetzt in Projekten und es war irgendwie ganz okayisch so, ne? Aber ich habe an viele Sachen, die Test-Containers kann nicht gedacht, wie diese Health-Checks und dieses Port-Binding. Deswegen, es lief schon, aber man hatte halt immer noch so Race-Conditions drin, so manchmal lief es halt nicht. Und dann hat einer von den Test-Containers-Maintainern, der Sergei, hat ein Issue eröffnet in dem Spocker-Projekt auf GitHub und gesagt, sieht nicht schlecht aus, was du hier machst, aber würdest du nicht lieber diese Spock-Extension portieren nach Test-Containers, sodass die auch Test-Containers benutzt? Und da habe ich mir mal Test-Containers kurz angeguckt und dann habe ich mir gedacht so, würde lieber mein Zeug weitermachen.
Dann hätte ich nämlich auch, im ersten Moment ist das auch erstmal so, dass, wieso, ich habe hier mein eigenes schönes
Genau, Tool. Ist alles viel sauberer und ach, guck mal, wie viele Edge-Case und alles ist doch vollkommen
overengineered. Das braucht man da ja alles
gar genau, nicht. Genau. Und dann habe ich aber nochmal drauf geguckt und mir gedacht, sieht, glaube ich, doch nicht so schlecht aus. Also ich habe 1, 2 weitere Features implementiert, habe ich gesehen, oh, jetzt werde ich irgendwann das die Hälfte von denen nachimplementieren müssen. Ja, dann habe ich das dahin portiert. Erstmal bin ich geblieben bei diesem Ansatz mit Annotations das zu machen. Dann festgestellt, dass Annotations bei Java einfach super limitierend sind, dass man da nicht sehr ausdrucksfähig ist, einfach weil man so wenige Typen als Werte in Annotations verwenden kann. Und dann gesagt, okay, so wie das Test-Containers macht mit der JUnit-Integration, ist eigentlich doch besser, da Felder zu definieren und dann so eine Art Builder-Pattern zu nehmen, um die Instanz zu konfigurieren. Habe das entsprechend umgestellt und dann war das halt auch ruckzuck irgendwie portiert und auch einfach fertig, die Spock-Extension in Test-Containers drin. Auch erst war dann erst Teil der Test-Containers-Gruppe auf GitHub und irgendwann wurde es dann auch Teil des Core-Repositories, weil wir so eine Art Monorepo irgendwann gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt an dem Spock-Ding muss man nicht mehr so viel machen, dann mache ich einfach an dem Hauptding weiter mit. Und so bin ich dazugekommen, ja.
Cool. Aber Respekt, das aufzugeben, ist, glaube ich, ne, man hat so sein eigenes Ding und dann gibt es ja auch ein paar Leute, die das benutzen, ne, und ja, dann denkst du, ja, eigentlich.
Also ich denke, es war so eine der besten Entscheidungen in meiner IT- oder Open-Source-Karriere, die ich getroffen habe. Also es war eine super Sache, das, die Version, die ich da hatte, auf GitHub direkt zu veröffentlichen. Das war gut. Und dann aber auch irgendwie über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ja, bevor ich hier selber an meinem Ding rumbröckel, mache ich doch lieber bei einer schon halbwegs existierenden Community mit und helfe da aktiv.
Ja, genau. Ich finde beide Schritte schwierig. Ich finde auch schon dieses Veröffentlichen schwierig, weil man sich so ein bisschen, ja, du hast irgendwas, das verwendest du, ne? Also in manchen Fällen, oh, ich habe dieses Stückchen Code, das habe ich jetzt schon in der fünften Anwendung drin und das brauche ich immer wieder. Und dann zu sagen, ach komm, ich mache eine Library draus, finde ich nicht so ohne, weil du natürlich zum einen damit leben musst, dass Leute reingucken im schlimmsten Fall und sagen, was hast du denn da gemacht? Oder melden sich und sagen, ja, ich brauche noch das und jenes und kannst du nicht auch noch jenes bauen? Also du hast auf einmal da schon so ein bisschen Arbeit, oder?
Ja, also ich finde, auf der einen Seite, man kann sich schon überlegen, ob man nicht einfach als Default-Sachen open-sourced, aber jetzt einfach nur zu, also einfach nur das zu open-sourcen, aber nicht in dem Sinne, dass es ein echtes Open-Source-Projekt ist, was andere auch benutzen sollen, aber einfach zu sagen, ja, ob ich das jetzt für mich privat mache oder das einfach Open-Source auf GitHub ist und ich da nichts für die Repositories bezahle, das Hosting, ist ja egal, also mache ich das einfach so. Und vielleicht durch irgendeinen Zufall kann das ja jemand sehen und hat was davon oder so. Ne? Das kann man erstmal machen. Ich mache das bei vielen Sachen einfach, weil ist einfach egal. Und ist mir eigentlich mittlerweile auch egal, wenn Leute dann sagen würden, oh, das ist aber irgendwie schäbig, was er da gemacht hat. Oder, weil das macht eh keiner. Es ist so viel auf GitHub, da guckt sich doch eh keiner an. Die Chancen sind super gering. Ne?
Das stimmt, ja.
Und ja, der andere Punkt, das stimmt natürlich, aber das ist halt auch bei etwas, was man einfach so published, super gering die Chance, dass jemand das wirklich dann aktiv benutzt und dafür Issues aufstellt und man da supporten muss. Ja.
Ja, das ist, ja.
Also in der Realität, glaube ich, kommt es einfach fast nicht vor, weil ein Projekt nicht von sich selbst heraus erfolgreich wird. Also sehr, sehr selten wahrscheinlich.
Das merkst du eigentlich bei den Libraries. Da suchst du eine Ewigkeit nach einer Library für so ein Problem. Dann findest du eins und siehst so letzter Commit vor 5 Jahren.
Ja, ja.
Nein. Dann denkst du schon, scheiße.
Ja,
ja, das ist genau das. Ja, und dann, vielleicht verwendest du die sogar, obwohl du es besser weißt, aber du hast jetzt schon so lange nach was gesucht und das scheint ja zu tun und dann klappt so eine Kleinigkeit nicht.
Ja, ja.
Und dann bist du der Erste, der so ein Issue öffnet und dann passiert auch nichts mehr.
Ja, dann passiert auch nichts.
Das ist dann, ja. Und dann kannst du nur hoffen, dass die Lizenz so ist, dass sich das lohnt, dann Fork zu machen und ja. Ach, das schon. Schöne Probleme. Ja. Ich überlege gerade, Testcontainer, wenn ich da jetzt mit starten möchte, gibt es irgendwas, was ich vorher vorbereite? Also ich muss Docker installiert haben, okay?
Ja.
Aber ansonsten kann ich doch jetzt mein Projekt, wo vorher noch Docker Compose oder das echte System war, einfach loslegen, oder?
Ja, ja, das geht mehr oder weniger. Man muss halt gucken, ne, dass man das in dem JUnit-Test entsprechend integriert. Wenn es nur um die Datenbank geht, da gibt es einfach eine super, super einfache Integrationsmöglichkeit. Und zwar gibt es einen speziellen Testcontainers JDBC Treiber-Proxy. Und dann kann man einfach eine andere JDBC-URL nehmen, die noch TC-Doppelpunkt mit dem Namen stehen hat. Dann ist das TC-Doppelpunkt-Postgres als Treibername. Und was dann passiert, ist, dass dieser Proxy, wenn eine Connection aufgemacht wird durch diesen Treiber, wird halt automatisch eine Datenbank hochgefahren und dann wird dadurch hin halt weiter delegiert an den echten Treiber. Und das kann man halt in der Regel ohne irgendeine Änderung an bestehenden Tests einfach integrieren. Also wenn wir jetzt eine Spring Boot Anwendung haben, da macht man ja leider oft die Konfiguration von den Tests statisch in so Application Properties oder so, dann kann man das da zumindest einfach einfügen.
Ja, aber ist ja cool. Also das ist jetzt wirklich so der einfache Eindruck. Also wenn du jetzt neue Projekt kommst, das ist das Erste, was du machst, mach schnell hier Testcontainer für die Datenbank rein.
Ob ich das jetzt wirklich mache, ohne mit den Kollegen zu besprechen,
ich glaube nicht. Nein, das wollte ich nicht unterstellen. Ja, ja, ne? Ja, nee, ja. Also. Aber stimmt, das ist ein schöner Einstieg. Und dann hast du das System schon mal drin. Ich finde es immer gut, wenn du so mit einem einfachen Ding, in Anführungszeichen, mal starten kannst und gucken kannst, okay, wie verhält sich das?
Ja.
Nur weil damit kommen, okay, jetzt will ich die Datenbank-Skripte irgendwie drauf bekommen. Aber du kannst ja wahrscheinlich auch so eine Mischung noch machen und dann so langsam Richtung Testcontainer gehen.
Ja, das ist schön. Ja. Also man muss gerade, wenn man jetzt sowas wie Spring Boot hat oder auch andere Frameworks, da muss man halt immer gucken, wie es denn der Test-Framework-Lifecycle von diesen Frameworks. Und da ist dann die Integration nicht immer super offensichtlich zuerst. Also bei Spring Boot, das ist halt eher so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man halt eine statische URL konfiguriert, mehr oder weniger. Also die gehen halt diesen Weg mit den Application Properties und Profilen und so relativ stark. Und was man jetzt aber ja machen muss, wenn man dann Test-Containers da rein integrieren möchte in den Tests, ist an die Stelle des Test-Lifecycles zu kommen, wo das Test-Framework die Test-Container-Instanzen hochfahren kann, aber der Spring-Kontext noch nicht vollständig initialisiert wurde. Weil ich muss ja dann erst die Data-Source konfigurieren und so. Und das ist immer ein bisschen tricky. Also das geht immer, da muss man sich aber manchmal halt für auskennen.
Gibt's denn, kennst du da ein gutes Beispiel? Steht das irgendwo beschrieben, wie man das macht?
Also bei Spring Boot kommt ein bisschen darauf an, wie die Anforderungen sind, aber wir haben da sogar ein Beispiel in unseren Examples, in Test-Containers, wie man etwas machen kann, das nennen wir Singleton-Container-Pattern. Da würde man sagen, dass wir die Container und den Lifecycle der Container an den Lifecycle der JVM binden. Das heißt, ich will die ganze Zeit die gleichen Container benutzen für alle Tests. Und das hat verschiedene Vorteile und verschiedene Nachteile. Vorteile ist, es halt in der Regel schneller, weil ich nicht immer neu starten muss. Nachteil ist, ich muss halt mir über Test Pollution Gedanken machen. Und wenn man das machen möchte, dann kann man einfach sowas machen wie eine abstrakte Test-Basisklasse zum Beispiel und dort im Static Initializer der Klasse die Container einfach von Hand starten, also ohne Test-Framework-Integration. Man startet die einfach nur und setzt dann da die System-Properties. Und die nimmt der Spring Boot Configuration Resolver ja dann. Und das geht ziemlich elegant. Und man muss die auch selber nicht mehr stoppen, weil wenn die JVM ja stoppt, dann macht das der Rio-Container für einen.
Okay, ja, aber werden wir verlinken, glaube ich. Weil ja. Morgen kann ich das nicht mehr sagen.
Ja, ansonsten, man kann halt auch gucken, wie man in die es gibt auch verschiedene Hooks und Application Context Initializer in Spring Boot, die man da überschreiben oder implementieren kann, dass man an die richtigen Stellen rankommt. Das geht auch. Ich glaube, da gibt es auch vielleicht Examples irgendwo. Da sind wir jetzt aber ein bisschen, also da muss man halt ungefähr wissen, wie da die Spring Boot Mechanismen sind. Ja.
Also ist am Anfang ein bisschen hakelig. Auf der anderen Seite, wenn du es dann einmal hast, dann
ja,
genau. Lohnt es sich ja schon ab dem Moment. Ja.
Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine First-Class-Integration von Test-Containers in Spring Boot.
Das wäre es doch. Jetzt hört das jemand, sagt, das schreibe ich jetzt und der kommt zur Veranstaltung von der Softwerkskammer. Ja, da bist du dann und dann macht ihr das gerade zusammen.
Ja, das wäre schon cool. Also auf jeden Fall ist das Spring-Team auch, das sind große Test-Containers-Fans, die benutzen das viel zum Testen von Spring-Data zum Beispiel. Also die geben das nicht nach außen an die User, aber intern für die Spring-Entwicklung wird das benutzt. Kann man auch gucken, einfach in den POMs von Spring, da sind Test-Containers-Dependencies drin fürs Testen. Das ist natürlich schon super cool. Und einer unserer Maintainer von Test Containers, der Sergey, der ist halt mittlerweile auch bei Pivotal im Spring Reactor Projekt.
Ja, dann kann der das doch mal.
Ja.
So nebenbei.
Ja, aber vielleicht braucht man es auch gar nicht, weil es geht halt im Moment auch schon. Und das ist ja vielleicht auch gut genug, muss man mal schauen.
Ja, also wie gesagt, ich klingt jetzt so für mich ein bisschen, okay, ich muss ein bisschen googeln, ist aber auch was ich mir wahrscheinlich ziemlich viel Copy und Paste kann, weil es wahrscheinlich immer dasselbe ist und dann läuft es halt, ne? Und dann.
Die Sache ist halt die, bei einem Spring Boot Integration Test möchtest du ja eigentlich auch den Spring Kontext nicht neu starten.
Ja.
Wenn du den Spring Kontext nicht neu startest, dann ist es auch schon schwer, die Container neu zu starten. Weil ja dann, also nehmen wir mal an, wir würden die Datenbank neu starten, die hätte ja dann einen anderen Port und so, ne, das funktioniert ja alles gar nicht so richtig. Dann müsstest du ja Teile des Kontextes neu refreshen oder so.
Mhm.
Deswegen, wenn du schnelle Spring Boot Integration Tests schreiben willst, dann willst du die ganze Zeit den gleichen Kontext benutzen und dann im Idealfall auch die ganze Zeit die gleichen Container und dann kommst du mit diesem Singleton Container Pattern ziemlich weit. Und ich habe da mal mit dem Sergey auch drüber diskutiert, über dieses Thema Test Pollution, ist doch eigentlich ganz schön, wenn ich den Container wegschmeiße und einfach neu nehme, weil dann weiß ich, der ist sauber. Und das ist zwar so, aber es ist halt irgendwie mit der Kanone auf Spatzen geschossen, so ein bisschen. Ne? Also wir nuken an der Stelle im Prinzip unsere Infrastruktur und setzen eine neue Infrastruktur hin zum Testen. Und wenn möglich, ist es halt besser, das auf einer logischen Ebene zu machen. Also dass ich die Datenbank vielleicht nur droppe die Tabellendroppe oder Clean oder so, anstatt halt die ganze Datenbankinstanz wegzuwerfen und neu hochzufahren.
Ist, glaube ich, praktikabler, wenn ich jetzt überlege. Es hat ja auch was mit Zeit zu tun.
Genau. Mhm.
Und wenn Integrationstests dann so ewig dauern, das senkt, so ist meine Erfahrung aus Projekten, eher die Akzeptanz.
Mhm. Ja.
Und eigentlich will ich Tests ja schnell durchhaben. Also ich meine, jetzt kommen wir wieder zur Testpyramide, vielleicht dreht von daher schließt sich der Kreis, ne? Deshalb habe ich ja die Unit-Tests, oh, da kann ich jetzt schnell mal lokal gucken, das so sieht alles halbwegs vernünftig aus und dann muss ich die Integrationstests, mache ich die halt irgendwann später mal. Ja, die muss ich ja nicht so oft dann ausführen, wenn die länger dauern. Aber wenn ich natürlich sagen kann, okay, jetzt starte ich meinen Integrationstest und jetzt gehen wir erstmal in die Mittagspause und dann nach einer Stunde kann ich mal gucken, ja, ob es geklappt hat. Oh, der erste ist hingefallen, schade.
Ne? Also genau diese, das macht halt am Ende den Unterschied zwischen, die dauern 1 oder 2 Minuten oder 10 oder 15 Minuten.
Ja.
Und ab 10, 15 Minuten kann ich es halt schon nicht mehr in meinen normalen Cycle integrieren. Ich kann es immer noch lokal benutzen, bevor ich committe oder so. Aber es ist einfach sofort eine andere Art Arbeits- und Feedback-Cycle, als wenn das eher im einstelligen Minutenbereich. So 1 bis 2 Minuten ist, denke ich, so eine Grenze. Kriegt man noch hin.
Genau, du würdest sie starten, würdest sagen, okay, jetzt mache ich schon mal gerade weiter und dann kriegst du relativ schnell das Feedback. Ja, ne? Du willst nicht eine Viertelstunde rausgezogen werden. Und ich glaube, das Ergebnis von dem wäre sowieso, dass du dann einfach siehst, dass bei dir in der CI-Pipeline öfters mal was rot ist. Mhm. Weil die Leute dann sagen, ja gut, dann verzichte ich mal auf einen IT-Test, wird schon klappen. Und ja, das ist dann auch doof, weil dann dauert es vielleicht noch mal ein bisschen länger, ja, weil da alles gebaut und gemacht wird. Und CI-Rot ist nie gut.
Ja.
Ja.
Aber ich meine, dafür ist es auch da,
rot zu werden,
wenn was ist, ne?
Aber ich finde, wenn du es nur noch über die CI machst, weil es einfach zu lange dauert, ja, und das Problem dahin auslagert, ist halt auch nicht schön.
Also ja, der Feedback-Cycle ist schlecht.
Genau, das ist das, was ich sagen will. Also CI ist super und auf jeden Fall Tests durchlaufen lassen und das Feedback rausholen, aber wenn ich sie als Ausweichstrategie nur noch nehme, weil ich einfach selber keinen Bock habe, dass mein Notebook erst abhebt und dann nach einer Viertelstunde wieder landet, ja, dann sollte man vielleicht an dem System mal ein bisschen was arbeiten. Lohnt sich das, glaube ich, da an dem Projekt nochmal an der Stelle was reinzuholen. Und wenn ich jetzt den Kreis schließe zu den Leuten, die, wo du gesagt hast, vielleicht noch nicht so weit sind, ne? Wie kriegen wir die denn dazu, Testcontainers jetzt zu verwenden? Sind die überhaupt schon so weit, dass Testcontainer ein Thema ist, oder müssen wir erstmal sagen, aus der Test im Test-I muss erstmal was anderes werden?
Ich finde es nicht unbedingt negativ, wenn man vielleicht sogar eher mit Integration-Tests anfängt als mit Unit-Tests, weil vielleicht die Codebasis gar nicht so gut dafür geeignet ist, die zu Unit-Testen, also gerade wenn ich ein bestehendes Projekt habe und bisher wenig Wert auf Testen gelegt habe, dann ist die Chance sehr hoch, dass die Architektur nicht so gut testbar ist, die feine Architektur der Software. Aber Blackbox-Integration-Testen kann ich in der Regel jede Anwendung, behaupte ich mal. Und
genau, bis 10 Minuten später. Okay, ich habe alles.
Und ich denke, das ist halt ein ganz guter Einstieg, weil das halt ein Teil dieser Argumente, warum man sagt, oh, Integration-Test und die sind fragil und instabil und so wenig wie möglich, die entkräftet das halt, Test-Containers. Und deswegen ist das, denke ich, auch ein ganz guter Einstieg.
Ja, also ich überlege gerade, also gerade wenn du dieses Beispiel hast, oh Gott, was habe ich hier für eine Codebase, oh Gott, was haben die hier alles selber gemacht, ne? Aber irgendwie tut es, ja, sagen wir mal, selber Server geschrieben und all diese, aber die es überall schon mal gibt,
ja, ne? Ja.
Und wo irgendeiner ist, der sagt, das bleibt auf jeden Fall so, das funktioniert seit 10 Jahren, ne? Und dann zu sagen, ja, jetzt fangen wir mit Integrationstests an und der erste Schritt ist das vielleicht mit Testcontainern zu machen, weil jetzt habe ich so ein, wow, ich kann meine Anwendung unabhängig testen, geil. Ja. Und dann ist es, glaube ich, echt einfacher zu sagen, okay, und jetzt kann ich mal da reingehen, weil jetzt habe ich die Gewissheit, wenn ich das ordentlich mit Integrationstest abgedeckt habe, dass ich da drin, ich kann einmal reingreifen, das Herz rausziehen und...
Genau. Ja. Das finde ich halt auch. Und wenn wir noch ein kleines Stück höher gehen in der Pyramide und wir halt wirklich eine Anwendung haben, die können wir nur so blackboxig testen, dass wir die nur blackboxig über die UI testen können, dann kann man da auch noch Testcontainers sehr gut verwenden. Wir haben halt auch noch einen extra Testcontainers-Modul, Browser Webdriver Container heißt der. Und den kann man halt für Selenium-Tests nutzen. Der startet dann innerhalb des Containers im Browser, Chrome oder Firefox. Das sind, glaube ich, die einzigen, die da unterstützt werden. und quasi headless, also im Container rendert der eigentlich einen Virtual Frame Buffer rein, aber kann man auf dem Server laufen und überall. Und dann kann ich halt auch ohne irgendwie Selenium irgendwo aufsetzen zu müssen oder gegen meinen lokalen Browser zu testen, Selenium-Tests benutzen, relativ stabil konfiguriert. Überall werden die gleich ausgeführt. Und genau, ich kann da Testcontainers benutzen für oder mit Hilfe, also Testcontainers dafür nutzen. Und ja, auch ein anderes cooles Feature noch davon ist, dass Testcontainers auch Videos dann aufzeichnen kann von fehlgeschlagenen Tests. Cool. Ja.
Das ist richtig schön. Das ist gut, ja, da kannst du echt mitarbeiten. Und dann ist vielleicht wirklich Integrationstest. Also, ich glaube, wenn ich jetzt neu entwickle, finde ich immer Unit-Test als erstes mal schnelles Testen ganz gut. Aber ja, ich stimme dazu. Also entweder wenn die Anwendung sowieso weggeworfen wird, dann ist ein Integrationstest gut. Oder halt jetzt für diesen Fall, ne?
Ja.
Das kleine Monster, das da irgendwie. Weil wie willst du es anders seriös machen, ne? Also ja. Das ist, du hast da was, das tut wahrscheinlich auch noch irgendwie, du weißt aber, es ist schlimm und es macht irgendwie. Irgendwas ist ja auch, wird ja auch kaputt da dran sein, ne? Und das finde ich echt gut. Also, und das kann man gut machen. Und darüber kommst du ja dann, wenn du es dann verbesserst, entwickelst du dich ja auch weiter, ne? Und dann wird es auf jeden Fall ein besseres Stück Software. Sehr schön. Haben wir was vergessen, was Testcontainers angeht?
Ja, es gibt, also Testcontainers ist im Kern, denke ich, eine Java-Library oder ist historisch eine Java-Library. Aber es gibt coolerweise mittlerweile einige, ja, wie sagt man, Forks, Portierungen, Neuimplementierungen in anderen Sprachen.
Ach, cool.
Ja, ziemlich viele sogar mittlerweile. Ich weiß, wir haben Python, wir haben JavaScript bzw. Node, wir haben Go, wir haben Rust, wir haben .NET, wobei da jetzt auch gerade ein bisschen diskutiert wird, auf einen anderen Fork zu schwenken. Und die meisten davon sind auch in der Test-Containers-Organisation auf GitHub drin. Also wenn wir mitkriegen, irgendwo gibt es jetzt so einen Fork, der sich daran orientiert hat, der heißt dann auch meistens Test-Containers irgendwas, dann schreiben wir die eigentlich immer an und schlagen halt vor, dass die in die Test-Containers-Organisation kommen. Und das gibt es halt, aber wenn man jetzt halt in die Doku guckt und alles, sieht man halt, dass wir die noch nicht in das Test-Containers-Projekt so richtig integriert haben. Also nach außen Testcontainers wirkt erstmal wie das Java-Projekt, ist es halt auch. Wir wünschen uns aber schon für die Zukunft, daraus eine richtige Community zu machen, die halt sprachübergreifend ist. Und wenn es halt schon keinen geteilten Code gibt, das ist halt zum Teil auch schwer, wobei man sich vorstellen könnte, dass das theoretisch möglich ist, wenn man so client-serverartige Implementierung hat, aber naja, wieder komplexer. Also wenn es schon keinen geteilten Code gibt, dass wir doch vielleicht dahin kommen, dass wir von den Paradigmen und von den Ideen her sehr, sehr ähnlich benutzbar sind. Das ist schon ungefähr so, ne? Also die Ideen und Konzepte sind grob das Gleiche, aber im Detail, ne, ist das dann so ein bisschen anders halt. Und wenn man sich da irgendwie gemeinsam auf so eine Idee-Philosophie committen würde, dann wäre das, denke ich, cool. Das werden wir auch nochmal versuchen weiter in der Zukunft.
Finde ich sehr cool. Also ich kenne auch schon ein Projekt, wo ich es mir vorschlagen werde.
Nice. Also ich denke gerade die Forks von den anderen Sprachen sind auch wären sehr glücklich und sind sehr offen für neue Contributor gerade, weil da gibt es halt noch nicht diesen Kern von mehreren Leuten, der sich darum kümmert. Ich glaube, das ist im Maximalfall immer eine Person, die das da nämlich ins Leben gerufen hat. Und es werden auch schon mal Pull-Requests gemacht und Issues auch. Aber wenn sich da jetzt irgendwie jemand berufen fühlt, und das ist gerade irgendwie auch eine Sprache, die einem sehr gut gefällt, die würden sich sicher sehr freuen, wenn da Leute aktiver wären.
Ja. Glaube ich, ja. Coole Sache. Also ist wirklich was Feines, schönes Toolset und ja, ich bin gerade auf der GitHub-Seite so ein bisschen am gucken, was da so drin ist und finde ich ganz cool, wie viel das ist und ich glaube, dass das wirklich was Feines sein kann. Ja, aber jetzt haben wir alles, was Testcontainers bespricht.
Ich glaube, wir haben das Wichtigste, ja. Ansonsten, wenn irgendwie Fragen sind oder Anmerkungen, auf Twitter bei mir zum Beispiel melden.
Genau.
Oder wir haben halt mit Testcontainers auch einen Slack-Channel. Der ist auch verlinkt in der Doku, glaube ich. Da kann man einfach rein, wenn man Fragen hat oder Probleme auch im Projekt, wie man es jetzt integriert. Da sind wir als Maintainer drin, aber auch viele eigentlich, da gibt es eine echte Community, wo sich Leute gegenseitig helfen und so und schon unterstützen bei Fragen. Das ist ziemlich cool. Und da gibt es auch Channel für Contributor, wo halt teilweise neue Ideen oder Vorschläge diskutiert werden. Ja.
Sehr schön. Verlinken wir auch in den Shownotes, dann kann man da auch direkt drauf zugreifen. Ansonsten halt über Testcontainers.org ist es, glaube ich, ne?
Gerade hatte ich Testcontainers.org, genau. Ich habe vor kurzem aber auch Testcontainers.dev gekauft.
Oh, sehr cool. Das war dann eine von den günstigeren Varianten, weil es gibt ja so ein paar Dev-Domains, die echt teuer sind.
Ne? Testcontainers.dev war sehr bezahlbar, ja.
Aber da ist noch was falsch konfiguriert bei Testcontainers.dev. Also nachher nicht mehr, aber...
Ja, ach, das ist doch wegen dem HTTPS und ach, ich habe da nur stumpf die Weiterleitung von der Domain.
Das ist natürlich dann in ein paar Wochen wieder weg.
Ja, Testcontainers.org gibt's nur.
Genau, es gibt nur Testcontainers.org. Das andere machen wir einfach mal so eine halbe Minute Pfeifton. Ja,
es gibt außerdem noch.
Genau. Nee, weil der Dev-Domain habe ich mir letztens auch geholt. Ja. Aber die spannenden Dev-Domains sind relativ teuer, habe ich gesehen. Ne? Die kannst du richtig Geld für ausgeben.
Ja, die sind doch irgendwie HTTPS by Default oder so. Genau habe ich es mir gar nicht durchgelesen.
Ne? Ich auch nicht. Ich habe mir erstmal nur die Domain geschossen und ich weiß gar nicht, was ich damit gemacht habe. Mal kurz gucken.
Also deswegen hat es bestimmt gerade nicht funktioniert in deinem Beispiel, weil du dann per HTTP versuchst, das draufzugehen, dann geht irgendwas kaputt beim Redirect. Ne?
Das kann sein. Also meine Domain ist auch noch gar nichts dahinter. Da ist im Firefox der kleine Dinosaurier, der versucht, Kabel zusammenzustecken.
Ja.
Ja, Kevin, ich danke dir.
Eine schöne Folge. Auch, Daniel. Herr Mies.
Ja, bitte, so viel Zeit muss sein.
Ja.
Ja, ich habe wieder was Schönes gelernt. Kann ich direkt ins Team mit reingeben und den Leuten sagen, wollen sie direkt machen.
Das ist das Beste. Dann hat sich das schon gelohnt.
Genau, heute. Als Product Owner wünsche ich mir die guten Stories.
Ja, ja.
Fügt Technologie XY ein, ja. Nein, natürlich nicht. Schön. Ich habe eben schon gesagt, Aufnahme war vom 22. März. Ihr erreicht den Podcast, also den Kevin, über die Kanäle, wie wir schon eben kommuniziert haben, die auch in den Shownotes findet. Keyview ist, glaube ich, bei Twitter so der erste Einstiegspunkt, wenn man mit dir mal sprechen möchte oder ein Problem hat. Den Podcast hier bei Herr Mies bei Twitter und mies.me im Internet. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr was zurückgeben wollt, könnt ihr einfach auf iTunes gehen und da habt ihr die Möglichkeit, Sterne zu hinterlassen. Und einen netten Kommentar zu schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr das machen würdet. Dann bekommt man so ein bisschen Feedback dazu. Das ist immer ganz positiv. Ansonsten gerne in den Kommentaren oder per E-Mail oder wie ihr wollt. Ja, das war schon wieder eine schöne Folge. Ich danke dir, Kevin, für deine Zeit.
Ja, gerne.
Und euch wünsche ich eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.
Ja, happy hacking.